Sie hören SWR2 mit Pascal Lechler. Gut eine Woche vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen tut sich etwas in den Umfragen. Lange sah es so aus, als ob die AfD in beiden Bundesländern stärkste Partei werden könnte. Doch nun holen die Regierungsparteien SPD und CDU wieder auf. In Brandenburg gewinnt die SPD laut ARD Deutschlandtrend stark hinzu und liegt nun mit 22% gleich auf mit der AfD. In Sachsen kommt die CDU in den Umfragen auf 30% und lässt die AfD 6 Prozentpunkte hinter sich. Was sich allerdings nicht verändert hat, in beiden Bundesländern verlieren die zurzeit regierenden Koalitionen ihre Mehrheit. Im SWR2-Tagesgespräch heute Morgen hat Sachsens Ministerpräsident Kretschmer eine Zusammenarbeit mit AfD und Linker nach der Wahl ausgeschlossen.
Es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Koalition, es gibt auch keine Duldung in einer Minderheitsregierung. Das gilt für die Linkspartei aus anderen Gründen. Wir sehen hier ganz viele Plakate in Sachsen, in denen uns der Sozialismus versprochen wird und wir wollen keinen Sozialismus mehr. Wir sind dann froh, dass wir nach 30 Jahren Marktwirtschaft und Demokratie viele der Sünden und die auch die Schmerzen der DDR jetzt aufgearbeitet haben. Und deswegen werden wir niemandem die Hand reichen, der uns wieder in diese alte Zeit zurückführen
will. Sagt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Ich will den neuesten Deutschlandtrend mit Professor Hans Vorländer besprechen. Er lehrt an der Technischen Universität Dresden Politikwissenschaft. Herr Vorländer, Ministerpräsident Kretschmer zeigt klare Kante gegen rechts und links. Ist das der Grund für die Zugewinne der CDU in Sachsen?
Ja, dass er klare Haltung zeigt, ist sicherlich ein Moment, welches das erklären kann. Er macht ja ohnehin einen sehr aktiven Wahlkampf und er hat sich eigentlich auch jetzt ein klares Profil zugelegt. Insofern ist dieser Zuwachs in der Umfrage sicherlich auch ihm selbst und seinem Engagement, seiner Haltung und seiner klaren Kante zuzuschreiben. Aber er hat natürlich auch einen Politikwechsel eingeleitet und das könnte sich jetzt auch auszahlen.
Gibt es vielleicht auch noch andere Gründe, warum die AfD in beiden Bundesländern, in Brandenburg und Sachsen, nicht mehr führt? Kriegen da vielleicht auch die ein oder anderen Wähler kalte Füße so kurz vor dem Wahltag?
Das kann sein. Ich bin ohnehin etwas zurückhaltend, denn wir müssten sehen, ob das wirklich stabil ist. Denn die AfD war ja bei der Europawahl und auch bei der Bundestagswahl wie auch bei den Kommunalwahlen sehr, sehr stark in Sachsen zum Teil vor der CDU. Deshalb ist eine Woche sicherlich noch vor der Wahl zu früh zu sagen, dass die AfD verliert. Aber ich glaube, die klare Haltung von Kretschmer in Sachsen, dann aber auch vielleicht die Frontrunner-Rolle von Woidke in Brandenburg sorgen dafür, dass letztlich die Inhaber der Ämter etwas besser jetzt dastehen, als das vielleicht noch vor ein, zwei, drei Wochen der Fall gewesen ist.
Den beiden Bundesländern Sachsen und Brandenburg geht es gut. Es gibt eigentlich keinen Grund, die Regierungen abzuwählen. Aber warum schneidet die AfD da so gut ab? Liegt das an diesem speziellen Ostwahlkampf, den man führt? Also zum Beispiel Stichwort die Wende vollenden?
Es hat nur ein bisschen was damit zu tun, dass sich die AfD jetzt eben auch als ostdeutsche Interessenpartei oder Regionalpartei zu inszenieren versteht. Das waren früher eindeutig die Linken. Die haben etwas von diesem Image verloren, weil sie mittlerweile auch als eine etablierte Partei gelten. Die AfD profitiert insofern immer noch von ihrem Status als neue und alternative und auch als Protestpartei. Das ist das eine. Das zweite ist, die Stimmung in Ostdeutschland ist in Teilen doch schlechter, als es vielleicht die Lage erwarten ließ. Man fühlt sich als Bürger zweiter Klasse gegenüber dem Westen. Das nutzt die AfD aus. Und dann gibt es einfach auch einen Ermüdungsfaktor in Brandenburg. Die SPD regiert seit 90. In Sachsen ist es die CDU, die seit 90 regiert. Da hat man ein bisschen Teile der Regionen, also der peripheren ländlichen Gebiete aus dem Blick verloren, man hat Wähler verloren und in diese Verluste hinein ist die AfD gekommen, vorher in Sachsen beispielsweise auch die NPD schon sehr stark und da gibt es schon so Verwurzelungseffekte, die sich mittlerweile doch bei jeder Wahl zeigen.
Kommen wir nochmal auf die SPD zu sprechen, in Sachsen ist sie besonders schlecht, sonst im Bund hat sie wieder 2% zugelegt. Warum kriegt sie in Sachsen keinen Fuß auf den Boden?
Das ist eine gute Frage, die gar nicht so einfach zu erklären ist. Denn die SPD ist eine Partei, die, sagen wir, sehr regierungsfreundlich ist. Sie hat zentrale Ministerien, Wirtschaft, Verkehr, die Wissenschaft und Integration und macht dort durch ihre Politikerin, durch die Ministerinnen und Minister eine wirklich gute Arbeit. Und sie kooperiert auch gut mit der CDU und vor allen Dingen auch mit Kretschmer. Aber vielleicht ist das genau das Problem. Es bleibt wenig Raum für eigenständige Profilierung. Und in solchen Situationen ist es dann eben doch der Ministerpräsident, der durch seinen Amtsbonus und durch seine vielleicht auch stärkere Rolle im Wahlkampf, auch durch seine aktivere Rolle, dann eben die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger generiert. Also das ist ein strukturelles Problem der SPD, vor allen Dingen eben in Sachsen, im Schatten der CDU. Und in Brandenburg sieht es etwas anders aus, wo eben die SPD traditionell die Spitzenposition hat und eben seit langer Zeit regiert.
Die Grünen würden im Vergleich zur Wahl vor 5 Jahren in beiden Bundesländern zulegen. Wie ist das zu erklären? Weil sie das Gegenmodell zur AfD sind?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Gruppen von Wählern. Die AfD ist sehr stark in den ländlich-peripheren Gebieten, in den Landkreisen auch vertreten, in ganz bestimmten Regionen, die am Rande Brandenburgs und Sachsens liegen. Die Grünen sind eine Partei der Städte. In Dresden, in Leipzig sind sie sehr stark. In Dresden waren sie die stärkste Partei jetzt bei der Kommunalwahl. Also hier gibt es ganz unterschiedliche Milieus. Ein urbanes Milieu, sehr stark junge Leute, akademisch geprägt. Und dann eben diejenigen, die von sich sagen, dass sie die Verlierer sind und die wählen AfD. Insofern haben wir eine neue Polarisierung auch zwischen AfD und den Grünen.
Der neueste Deutschlandtrend-Einschätzungen waren das von Professor Hans Vorländer von der Technischen Universität Dresden. Der EuGH in Luxemburg hat bekanntermaßen die deutsche Maut gekippt. Überraschenderweise, zumindest für den Verkehrsminister. Andreas Scheuer muss sich nämlich sicher gewesen sein, dass die Luxemburger Richter die deutsche Maut passieren lassen. Sonst hätte er wohl nicht schon vor dem Urteilsspruch seine Unterschrift unter 2 Verträge mit den Mautbetreibern gesetzt. Die Grünen drohen dem Minister schon seit Wochen mit einem Untersuchungsausschuss. Heute haben sie ein Gutachten vorgelegt. Dieses Gutachten kommt zu dem Schluss, beim Abschluss des einen Vertrages hat Verkehrsminister Scheuer gegen das Grundgesetz verstoßen. Jetzt fordern die Grünen sogar Scheuers Rücktritt. Arne Meyer-Fünfinger berichtet.
Das Bundesverkehrsministerium setzt beim Thema Pkw-Maut nach eigenen Angaben auf Transparenz. Am 19. Juli veröffentlichte das Haus ein kurzes Video, darauf zu sehen, der vor einem Stapel Aktenordner sitzende Ressortchef Andreas Scheuer.
Das sind die Verträge zur Pkw-Maut. Wir wollen, dass beide Verträge vollständig veröffentlicht sind.
Auf seiner Internetseite hat das Ministerium diese beiden Verträge inzwischen veröffentlicht. Das Ressort hatte sie bis Ende vergangenen Jahres mit den Betreibern der Pkw-Maut abgeschlossen. Zusammen etwa 3000 Seiten. Vertrag 1 regelt die Details zur Erhebung der Infrastrukturabgabe, Vertrag 2 die der Kontrolle. Juristen der Bundeswehr-Universität in Hamburg haben sich die Verträge angesehen und dabei vor allem auf die Frage geachtet, ist das Bundesverkehrsministerium bei der Unterschrift der Verträge korrekt vorgegangen? Nein, sagt der Jurist Ulrich Hufeld, Professor an der Bundeswehr-Universität in Hamburg.
Rechte des Parlaments sind verletzt worden.
Und zwar aus folgendem Grund. So enthält der Vertrag, der die Erhebung der Pkw-Maut regelt, eine Schadensersatzklausel, aus der sich in den nächsten Jahren weitere Risiken für den Bundeshaushalt ergeben. Diese hätte das Parlament, das die Hoheit über alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes hat, absegnen müssen. Wortwörtlich schreiben die Autoren in dem im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion erstellten gut 60-seitigen Gutachten, Garantieversprechen des Bundes bedürfen einer gesetzlichen Ermächtigung, über die der Bundestag zu entscheiden hat. Das Handeln der Bundesregierung im Dezember 2018 war daher eine unerlaubte Risikoübernahme und verletzte das Grundgesetz. Der EuGH hat die Pkw-Maut im Juni 2019 gestoppt, weil sie seiner Ansicht nach gegen europäisches Recht verstößt. Die so entstandenen Vermögensschäden sind nach Angaben der Betreiber der Pkw-Maut rechtlich abgesichert. gesichert. Ulrich Hufeld von der Bundeswehr-Universität.
Wir haben hier mit einer Risikoklausel zu tun, die ohne Erlaubnis in den Vertrag eingegangen ist. Und das Risiko hat sich realisiert. Damit ist der Schaden offenkundig. Und offenkundig ist auch, dass die Zuständigkeit des Parlaments überspielt worden ist. Wir reden also über eine Kompetenzverletzung,
die, so das Gutachten, als Verstoß gegen die Verfassung gewertet werden kann. Was daraus politisch folgen muss, ist für Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer klar.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Minister weiter im Amt bleibt, der nun die Verfassung gebrochen hat. Deshalb sind wir der Auffassung, dass Herr Scheuer von seinem Amt als Verkehrsminister zurücktreten muss.
Außerdem ist nach wie vor die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses denkbar. So Krischer. Die Grünen wollen darüber in Kürze mit FDP und Linken reden.
Arne Meyer-Fünfinger berichtete aus Berlin. Die grüne Lunge der Welt, der Amazonas, brennt. Tausende Brandherde gibt es. Allein in den vergangenen 48 Stunden sind 2500 dazugekommen. Durch Brand und Abholzung gehen pro Minute schätzungsweise 3 Fußballfelder Regenwald verloren. Eine Gefahr für das Weltklima, sagen Experten. Und so will Frankreichs Staatschef Macron den Amazonas auch zum Thema auf dem G7-Gipfel in Biarritz machen. Das gefällt Brasiliens Präsident Bolsonaro freilich gar nicht. Er verbittet sich nämlich Ratschläge von außen und spricht von kolonialistischem Denken. Auch in Berlin ist man alarmiert. In der Bundeshauptstadt denkt man sogar darüber nach, wie Brasilien Gelder gestrichen werden könnten und wie das Freihandelsabkommen Mercosur zwischen der EU, Brasilien und 3 weiteren Staaten auf Eis gelegt werden könnte. Franka Welz berichtet.
Regierungssprecher Steffen Seibert findet am Vormittag in Berlin klare Worte.
Das Ausmaß der Brände im Amazonasgebiet ist erschreckend und bedrohlich. Und nicht nur für Brasilien und die anderen betroffenen Länder, sondern für die ganze Welt. Wenn also die G7 an diesem Wochenende zusammenkommen, dann gehört, auch nach Überzeugung der Bundeskanzlerin, diese akute Notlage des Amazonas-Regenwaldes auf die Tagesordnung.
Angela Merkel kümmert sich also auf höchster Ebene um die internationale Seite. Aber Gesprächsbedarf gibt es auch innerhalb der Bundesregierung. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD will der Regierung von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro vorerst kein Geld mehr für den Wald- und Klimaschutz geben. Die deutschen Zahlungen an die internationale Klimainitiative, immerhin 35 Millionen Euro, hat Schulze bereits gestoppt.
Wir sehen, dass das Geld im Moment nicht dafür genutzt wird, zu stoppen, dass Wald abgeholzt wird, sondern dass völlig im Gegenteil die Waldfläche immer weiter reduziert wird unter dem neuen Präsidenten.
Wenn es nach ihrem Haus geht, dann soll Deutschland wie schon Norwegen auch aus dem internationalen Amazonasfonds aussteigen und das Thema zunächst auf diplomatischer Ebene besprechen. Bisher ist die Bundesregierung mit 55 Millionen Euro an dem Fonds beteiligt. Aber
es nutzt niemanden, wenn wir jetzt die Zusammenarbeit mit Brasilien zum Schutz des Regenwaldes einstellen.
Meint dagegen Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU. Er ist zuständig für den Umgang der Bundesregierung mit dem Amazonasfonds. Er will also weiterzahlen und parallel mit dem brasilianischen Umweltminister einen neuen Ansatz zur Zusammenarbeit in Sachen Regenwald entwickeln. Teile der Opposition fordern mehr wirtschaftlichen Druck auf Brasilien. Der klimapolitische Sprecher der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, Lorenz Göster-Beutin, verlangt etwa, Deutschland dürfe das Mercosur-Freihandelsabkommen nicht ratifizieren, wenn Brasilien die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes nicht glaubhaft und überprüfbar stoppe. Auch die Grünen wollen das Abkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund, zu dem auch Brasilien gehört, am liebsten blockiert sehen.
Für Bolsonaro sind hohe wirtschaftliche Interessen mit Mercosur verbunden. Und auf der anderen Seite wirkt dieses Abkommen, das insbesondere auf den Export von Agrarprodukten setzt, wie ein Brandbeschleuniger bei der Abholzung des Amazonas. Und deshalb ist Angela Merkel gefordert, die Ratifizierung dieses Vertrages nicht fortzusetzen.
Sagt die umweltpolitische Sprecherin der Grünen, Katharina Dröge. Dröges Pendant bei der FDP, Judith Skudelny, wendet ein, die meisten brasilianischen Agrarexporte gingen allerdings nach China.
Das heißt, parallel zu Abkommen mit Brasilien selber, der EU, brauchen wir natürlich auch Gespräche mit China, dass auch die anfangen, bei ihren Importen auf Umweltschutzstandards Rücksicht zu nehmen.
Die FDP will grundsätzlich an dem Mercosur-Abkommen festhalten, denn es sei die erste Möglichkeit, wirklich vertraglich verbindliche Umweltschutzstandards nach Brasilien zu bringen. Direkte Sanktionsmöglichkeiten sieht das Abkommen allerdings nicht vor. Und dass die Regierung Bolsonaro sich von reinen Regeln beeindrucken lässt, darf zumindest bezweifelt werden.
Franka Wels berichtete. Auch in Lindau bei der 10. Weltversammlung Religions for Peace, zu Deutsch Religionen für den Frieden, wurde diese Woche über den Amazonas diskutiert. Heute ist das Treffen zu Ende gegangen. 900 Spitzenvertreter aller Weltreligionen aus 100 Ländern waren am Bodensee. Die Weltversammlung fand erstmals in Deutschland statt. Sie tritt etwa alle 5 Jahre zusammen. Tillmann Kleinjung berichtet aus Lindau.
Am letzten Tag des Religionsgipfels hat Chief Dominique Rankin vom Stamm der indigenen Algonquin aus Kanada das Morgengebet übernommen. Zuerst bittet er die Delegierten, sich den 4 Himmelsrichtungen zuzuwenden. Dann beginnt er zu beten. Mutter Erde, ich höre jeden Morgen, wie du mir zurufst. Hilf mir, sie braucht uns. Wir müssen zusammengehen und beten, um ihr alles zurückzugeben. Durch die anhaltenden Flächenbrände im Amazonas-Regenwald wird aus diesem Gebet ein Hilfeschrei, in den die gesamte Versammlung mit einstimmt. Die rund 900 Religionsvertreter appellieren eindringlich an den UN-Klimagipfel in New York, den Schutz der Regenwälder weltweit sicherzustellen. Beim Religionsgipfel in Lindau hat sich die Organisation Religions for Peace außerdem auf den Schutz religiöser Stätten verpflichtet. In der Abschlusserklärung von Lindau wurde ein entsprechender Passus aufgenommen. Der Generalsekretär der Versammlung, William Wendley. Wir Menschen des Glaubens sehnen uns danach, heilige Stätten zu schützen und uns in ihnen sicher zu fühlen. Wir werden heilige Stätten vor Gewalt und Schändung bewahren und beschützen und arbeiten mit den Vereinten Nationen zusammen, um diese Stätten mit lebendigen Ringen für den Frieden zu umschließen. Tagelang haben Vertreter der verschiedenen Religionen in Myanmar, in Lindau, über die Situation der muslimischen Rohingya-Flüchtlinge beraten. Buddhisten, Muslime, Christen waren sich einig, dass die mehr als 1 Million Flüchtlinge in Bangladesch das Recht auf eine sichere und friedliche Zukunft in ihrer Heimat haben. Außerdem verpflichten sich die Religionsvertreter, auf Anfeindungen zu verzichten, Vorurteile und Missverständnisse abzubauen. Allein schon diese Zusicherung sei ein großer Erfolg, sagt der Benediktinermönch Nikodemus Schnabel, der derzeit in der Religionsabteilung des Auswärtigen Amtes arbeitet.
Ich finde immer diesen Vorwurf, ja, es wird viel geredet. Ja, was sollen die Alternativen sein? Nicht miteinander reden, die Waffen sprechen lassen. Ich glaube, der Schlüssel zu jedem Frieden ist Dialog, ist miteinander reden. Und das hat hier stattgefunden, natürlich im großen Kreis, aber unglaublich viel im kleinen Kreis.
Religions for Peace hat zum ersten Mal in seiner 49-jährigen Geschichte eine Weltversammlung in Deutschland abgehalten. Die Veranstalter ziehen in Lindau ein positives Fazit der Konferenz und empfehlen die Stadt am Bodensee auch in Zukunft als Gastgeberin für religiöse Friedensdialoge.
Es ist ein kleines Kernkraftwerk auf einer schwimmenden Plattform. Im Moment ist es auf dem Weg von Murmansk am Nordpolarmeer nach Pewik, ganz im äußersten Nordosten Russlands. Es soll die kleine Stadt mit Strom versorgen. Das ist die Stärke der Akademik Lomonosow. Sie kann überall hin andocken und Strom produzieren. Das hat für Russland vor allem für die Erschließung der Arktis große Bedeutung. Was die einen begeistert, beunruhigt die anderen. Umweltschützer bezweifeln, dass die Akademik Lomonosow wirklich sicher ist und Eisbergen, Tsunamis und Terrorangriffen widerstehen kann. Der verantwortliche Staatskonzern Rosatom bekräftigt dagegen, wir haben alles bedacht. Sabine Stöhr berichtet.
Die Akademik Lomonosow ist bereit für die 5000 Kilometer lange Reise durch das Nordpolarmeer in den äußersten Nordosten Russlands. Eine schwimmende Plattform mit einem großen Kasten drauf, strahlend weiß gestrichen mit Streifen in Rot und Blau, den Farben Russlands. Die beiden kleinen Reaktoren darin sind im Hafen von Murmansk mit Brennstäben bestückt worden. Ihre Leistung zusammen 70 Megawatt. Strom für eine Stadt mit etwa 100.000 Einwohnern. Russland habe da großen Bedarf, erklärt einer der stellvertretenden Direktoren des Projektes bei einer kleinen Pressekonferenz an Bord.
In fast 3/4 des Staates gibt es keine zentrale Energieversorgung. Deshalb sind solche Projekte von entscheidender Bedeutung. Es ist wichtig, Industriegebiete ohne einen anderen Zugang zu Strom damit zu versorgen. Dabei geht es vor allem darum, die arktischen Regionen zu entwickeln. Das ist ja eine der Hauptstrategien Russlands.
Die Akademik Lomonossow soll nach Pevek, einer Siedlung mit etwa 5000 Einwohnern, 350 Kilometer nördlich des Polarkreises, ganz im kalten Nordosten des Landes, gar nicht weit von Alaska. Das schwimmende Kraftwerk macht Russland Hoffnung, in abgelegenen Regionen an bisher unerschließbare Bodenschätze zu kommen. Die Klimaerwärmung macht das immer leichter. Für die Sicherheit des ersten schwimmenden Kleinkraftwerks habe man alles getan, versichern die Vertreter des verantwortlichen Staatskonzerns Rosatom.
In Russland gibt es sonst keine derart unsinkbaren Schiffe. Durch eine entsprechende Konstruktion kann kein Wasser ins Innere unseres schwimmenden Kraftwerks dringen. Alles wird durch die Vorschriften der Seeschifffahrt und der russischen Technikbehörde reguliert.
Eine Katastrophe sei so praktisch unmöglich, erklären die Vertreter von Rosatom. Die Akademik Lomonossow habe eine doppelte Hülle und doppelten Boden. Die Crew sei für den Unglücksfall ausgebildet worden. Die benutzten Brennstäbe könnten sicher am Kraftwerk gelagert werden, würden gut alle 10 Jahre abgeholt und am Ural entsorgt. Umweltaktivist Juri Ivanov aus der Region Murmansk ist sehr skeptisch.
Jetzt wollen sie das schwimmende Kraftwerk über das Nordpolarmeer ziehen. Wir machen uns große Sorgen, zum Beispiel wegen der Gefahr durch die vielen Eisberge dort, das ganze Jahr über.
Greenpeace spricht auch von der nuklearen Titanic oder einem schwimmenden Tschernobyl. Obwohl die Reaktoren der Akademik Lomonossow kleiner sind. Dennoch, sollte es zu einem Unfall kommen, würde mindestens das Meerwasser über Jahre verstrahlt. Umweltaktivist Juri stellt außerdem die Effizienz des schwimmenden Kraftwerks in Frage.
Für das Ganze hat Russland allein nach offiziellen Angaben 46 Milliarden Rubel ausgegeben. 46 Milliarden. Nur zur Erinnerung, es kann nicht mal selbst fahren.
Mehrere 100 Millionen Euro. Schafft es das erste schwimmende Atomkraftwerk bis in den Nordosten Russlands, beginnt eine neue Ära der dezentralen Energieversorgung. Die Akademik Lomonossow soll eine Lebensdauer von etwa 40 Jahren haben und ist die größte Konstruktion einer ganzen Serie. Weitere sollen folgen. Bedarf dafür auf dem Weltmarkt gibt es genug, glaubt der verantwortliche russische Staatskonzern Rosatom. Offenbar hat der Sudan schon Interesse angemeldet.
Sabine Stöhr berichtete aus Moskau. Sie ist eine der Hauptverkehrsachsen im Rhein-Neckar-Raum, die Ludwigshafener Hochstraße Süd. Über sie gelangt man schnell von Mannheim in die Pfalz oder umgekehrt, ohne sich lange durch Ludwigshafen quälen zu müssen. Das mit der Schnelligkeit könnte sich jetzt allerdings erledigt haben. Die Hochstraße Süd ist seit gestern wegen Rissen für den Verkehr gesperrt, und zwar erstmal für 4 Wochen. Wie es jetzt weitergeht, weiß Christine Hartart.
Es sind millimeterkleine Risse, die für die wochenlange Sperrung der Hochstraße in Ludwigshafen verantwortlich sind. Gefunden wurden sie an einem der tragenden Betonstrahlträger der Hochstraße Süd. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck sagte heute bei einer Pressekonferenz:
Das sind statische Berechnungen zu machen. Die müssen wir abwarten, um ganz sicher zu gehen. Da geht Sicherheit vor Zeit. Und auch danach werden wir weitersehen, was an der Hochstraße Süd tatsächlich zu sanieren ist oder ob wir über eine Generalsanierung oder über langfristig einen Abriss der Hochstraße Süd nachdenken müssen.
Dabei war ausgerechnet diese Strecke angedacht als Ausweichroute für den geplanten Abriss der benachbarten, ebenfalls maroden Hochstraße Nord. Doch an diesem will die Stadt weiter festhalten, so die Oberbürgermeisterin. Die Industrie- und Handelskammer spricht unterdessen von einer Hiobsbotschaft für die Wirtschaft in der Region. Jürgen Vogel von der IHK.
Wir vermissen schon Notfallpläne, wie wir unseren Mitarbeitern jetzt sagen können, wie sie zur Arbeit kommen. Was wir brauchen, ist ein ganzheitliches Verkehrskonzept der Region. Denn das Problem liegt zwar in Ludwigshafen, die Lösung liegt aber auch in den Nachbarn. Nachbarkommunen.
Jutta Steinruck betonte, die Stadt befände sich schon in Gesprächen mit Land und Bund. Sie hofft in den nächsten Wochen vor allem auf die Unterstützung der Bürger.
Nutzen Sie den öffentlichen Personennahverkehr. Fahrgemeinschaften waren früher mal sehr, sehr gefragt. Jedes Auto, das nicht die Rheinquerung in Ludwigshafen benutzt, hilft uns und der ganzen Region ein ganzes Stück weiter.
Offenbar hatten diesen Rat schon einige berücksichtigt, denn der befürchtete Verkehrskollaps war bisher ausgeblieben.